Stell dir vor, du bekommst die Einladung, bei einem Konzert vom berühmtesten Klassikorchester mitzuspielen, das es gibt. Ja, das beste Symphonieorchester gibt ein Konzert und du bekommst eine Einladung, da mitzuspielen. Und der Dirigent, der dieses Orchester dirigiert, das ist der berühmteste und bekannteste Dirigent, den die Klassikwelt je gesehen hat. Dieser Dirigent, der hat das absolut feinste Gehör, was man sich vorstellen kann. Und er hört jede noch so kleine Abweichung. Ja, dieses weltberühmte Symphonieorchester unter dem weltberühmtesten Dirigenten gibt ein einziges Konzert, hochdotiert. Die günstigste Karte, sagen wir, geht los ab 200 Euro. Ja, und du hast die Einladung, bei diesem Konzert dabei zu sein. Jetzt ist nur das Problem, du kannst doch nie mal Geige spielen. Du kannst doch kein anderes Instrument spielen. Jetzt, was machst du? Du könntest sagen, ja Moment, aber ich habe die Einladung und die Gelegenheit, bei diesem Konzert dabei zu sein, die lasse ich mir nicht entgehen. Also gehst du los, du kaufst dir eine Violine und du fängst an zu üben. Und du übst und du übst und du übst und du spielst stundenlang auf deiner Violine, bis dir die Finger bluten und du hast tatsächlich auch kleine Erfolge. Ja, du schaffst es hin und wieder eine kleine Melodie zu spielen, aber je mehr du übst, desto mehr werden die kleinen Erfolge auch immer wieder überschattet von Versagen. Ja, und du übst mit diesem Ding und irgendwann, je mehr du übst, du kommst irgendwann zu einem Schluss, ich werde es einfach nicht schaffen, dass ich fähig sein werde, mein Instrument so gut zu spielen, dass ich da mitspielen kann bei diesem Konzert. Es wird nicht klappen. Ich habe nicht die Begabung, ich habe nicht die Fähigkeiten. Ich kann so viel üben, wie ich will. Jetzt könntest du vielleicht noch sagen, naja, vielleicht ist dieser weltberühmte Dirigent, vielleicht ist der ja auch ein total netter Mensch. Und vielleicht lässt er mich ja trotzdem mitspielen. Und er tut dann einfach so, als würde der meine Misstöne nicht hören. Naja, das könnte sein, dass dieser Dirigent wirklich ein netter Mensch ist. Und er könnte wirklich aus seiner Nettigkeit heraus so tun, als würde er deine Missklänge nicht hören, aber es würde keine Musik daraus. Es würde keine Musik entstehen. So, warum gebe ich dieses kleine Gedankenspiel? Aus dem Grund, es hat sehr viel mit unserer Qualifikation zu tun, Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Wie das genau aussieht, werden wir im Nachhinein noch sehen. Für unsere Gäste nochmal, wir sind inmitten einer Predigtreihe über den Römerbrief. Wir predigen den ganzen Römerbrief durch, angefangen von Kapitel 1 bis Kapitel 16. Und jetzt ist mittlerweile schon der dritte Sonntag, wo wir über den Römerbrief predigen. Und ich habe von Anfang an immer schon betont, das, was wir da lesen, das, was wir erfahren im Brief an die Römer, das hat absolut etwas damit zu tun, mit dem, was wir in diesen Tagen gefeiert haben und immer noch feiern. Ja, mit Jesu Tod und Jesu Auferstehung hat es absolut damit zu tun. Und deshalb ist es gut, dass wir auch an Ostern mit dieser Predigtreihe weitermachen. Denn die Botschaft, die der Römerbrief für uns hat, ist tatsächlich eine österliche Botschaft. So, wenn wir uns mal anschauen, wo in der Bibel finden wir den Römerbrief? Ja, der Römerbrief, der kommt im Neuen Testament nach den Evangelien und nach der Apostelgeschichte. Warum eigentlich? So, die Evangelien, die erzählen und die beschreiben uns, wie unsere Errettung, unsere Erlösung aus der Verstrickung von Tod und Sünde, wie die errungen und wie die gewonnen wurde. Ja, das erzählen uns die Evangelien. Die Evangelien sind sozusagen die Beschreibung. Die Apostelgeschichte, die erzählt davon, wie die Jünger diese gute Nachricht verkündet haben. Ja, also die Jünger, die gehen raus und verkündigen überall, Jesus ist auferstanden, er lebt. Ja, also die Apostelgeschichte ist die Verkündigung. Aber was letztendlich nachhaltig für jeden von uns Einzelnen bei Jesu Tod und Jesu Auferstehung passiert ist, das wissen die Jünger noch nicht genau zu erzählen. Erst der Römerbrief, der erklärt uns genau, was denn bei dieser Rettungsaktion Jesu am Kreuz für uns passiert ist. Der Römerbrief ist praktisch die Theologie. Ja, nochmal. Die Evangelien sind die Beschreibung. Die Apostelgeschichte ist die Verkündigung. Der Römerbrief ist die Theologie. Jetzt ist die Frage, wie kommt es denn dann eigentlich von der Entdeckung, dass Jesu Grab leer ist, zu dieser umfassenden Erlösungstheologie, die Paulus uns im Römerbrief gibt. Dazwischen liegen ungefähr 20 Jahre. Das ist eigentlich gar nicht viel. Ja, also wie kommt es dazu, dass sich plötzlich diese Theologie da entfaltet? Den Schlüssel dazu, den finden wir auch in einem österlichen Ereignis, was uns im Lukas-Evangelium überliefert ist. Und zwar gibt es da die Geschichte, die am Tag von Jesu Auferstehung unterwegs sind in einem Dorf namens Emmaus und unterwegs sind auferstandenen Jesus begegnen. Ja, die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Ja, zwei Jünger sind unterwegs in einem Dorf namens Emmaus. Unterwegs begegnen sie dem auferstandenen Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Ja, und dann fragt Jesus sie, sag mal, warum seid ihr eigentlich so traurig? Warum lasst ihr die Köpfe so hängen? Ja, was ist denn los? Und die Jünger sagen, sag mal, weißt du nicht, was da passiert ist in Jerusalem? Ja, und Jesus fragt, was denn? Ja, erzähl mir mal darüber. Und die Jünger sagen, naja, das mit Jesus von Nazareth. Ja, Jesus, von dem haben wir gehofft, der ist der Messias, der ist der Retter. Ja, der wird das Königreich Israel wiederherstellen. Aber dann ist er von den Römern ans Kreuz genagelt worden, ist am Kreuz gestorben. Und jetzt geht es aber noch weiter. Ja, am frühen Morgen, da kommen die Frauen zum Grab von Jesus, entdecken auf einmal, Jesus ist nicht mehr da. Der Leichnam ist weg. Ja, und einige von den Jüngern, die sagen, Jesus ist ihnen wahrhaftig, leibhaftig erschienen. Hast du das alles nicht mitgekriegt? Und dann sagt Jesus was ganz Bedeutendes. Er sagt, musste nicht all das geschehen? Musste nicht all das geschehen? Denn es war doch alles schon vorausgesagt. Und dann steht da, er erklärte ihnen anhand von Mose und den Propheten, was in den heiligen Schriften über ihn geschrieben steht. Das heißt, Jesus ist mit ihnen unterwegs und er legt ihnen praktisch ihre ganze Bibel aus. Ja, die Mose, Schriften, Propheten, das sind das, was wir so gerne als Altes Testament bezeichnen. Ja, das sind die jüdischen heiligen Schriften. Die legt Jesus ihnen auf und er zeigt dir, hey, du kannst in jedes einzelne Buch gucken, was da beschrieben ist. Da geht es um mich. Da geht es genau um das, was da in Jerusalem passiert ist. Und dann lesen wir am Ende von der Geschichte, da sagt einer von den Jüngern, brannte uns nicht das Herz, als Jesus uns die Bedeutung der Schrift auslegte? Brannte uns nicht das Herz. Warum brannte den Jüngern das Herz? Weil plötzlich in ihrem Kopf die Morgenröte dämmert. Sie ahnen auf einmal, sie haben einen Schlüssel in der Hand, mit der sie ihre heiligen Schriften wirklich verstehen können. Ja, dass vieles, was sie aus ihren heiligen Schriften kennen, was bei den Propheten steht, das war noch geheimnisvoll und man wusste nicht ganz genau, wie man das deuten soll. Plötzlich geht ihnen da dieses Licht auf und sie wissen, ja, da Wir haben einen Schlüssel. Sie fangen an, die ersten Jünger fangen an, ihre heiligen Schriften noch einmal ganz neu zu lesen, nämlich mit Blick auf Jesus, den Gekreuzigten und auf den Auferstandenen. Und auf einmal macht das alles Sinn? Sie lesen da zum Beispiel bei Jesaja von diesem geheimnisvollen Gottesknecht, der ein Retter des Volkes Israel sein wird, aber dieser Gottesknecht muss leiden. Der muss leiden und der wird verachtet von den Menschen. Oder die lesen bei ihrem Propheten Zacharja, dass Gott da sagt durch den Propheten, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um mich klagen, wie man klagt um den einzigen Sohn. Auf einmal macht das alles Sinn. Umgekehrt, wenn wir den Römerbrief verstehen, dann haben wir einen Schlüssel in der Hand, um nahezu alle anderen Bücher in der Bibel zu verstehen. Ja? Und wir steigen ein in den Text. Wir lesen ab Römer Kapitel 3, Vers 21. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du das aufschlagen. Römer Kapitel 3, Vers 21. Und bevor wir den Text lesen, will ich dir noch ein Bild mitgeben, ein Bild, was dir begleitend dabei hilft, zu begreifen, was dort in diesem Text gesagt wurde. Stell dir einen Diamanten vor. Stell dir einen großen, schönen, funkelnden Diamanten vor. Und diesen Diamanten stell dir vor einem Hintergrund aus tiefschwarzem Samt. Das ist, kannst du sagen, das Bühnenbild, vor dem wir jetzt diesen Text lesen. Wir steigen ein, wie gesagt, Römer Kapitel 3, die Verse ab Vers 21. Da sind wir am letzten Sonntag vor dem Karfreitag stehen geblieben. Wir lesen, Paulus schreibt, jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten. Die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben, denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Umsonst werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Ja, letzten Sonntag vor dem Karfreitag, da sind wir passenderweise genau bei dieser erschütternden Erkenntnis stehen geblieben. Alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Es gibt keinen Menschen, der gerecht ist. Das ist der schwarze Hintergrund, das ist der schwarze Samt. Aber Paulus wendet jetzt sich von diesem schwarzen Hintergrund dem leuchtenden Diamanten zu mit zwei kleinen Worten. Jetzt aber. Mit jetzt aber endet Paulus seine Botschaft. Er kommt zu dem Diamanten, der das Evangelium ist. Und zwar genau das Evangelium, dass Gottes Gerechtigkeit offenbar wird. Ja, wir haben gehört, das Evangelium, was Paulus im Römerbrief verkündet, ist Gottes Gerechtigkeit ist offenbar. Und wir haben gehört, dass Gottes Gerechtigkeit nicht nur etwas ist, was Gott hat, sondern Gottes Gerechtigkeit ist auch etwas, was von Gott kommt. Ja, noch einmal. Gottes Gerechtigkeit ist nicht nur etwas, was von Gott kommt, was Gott hat, sondern es ist auch etwas, was von Gott kommt. Gott nimmt seine eigene Gerechtigkeit und er gibt sie dem Sünder und macht ihn dadurch gerecht. Er spricht ihn gerecht. Das heißt, er macht ihn richtig vor ihm. Ja? Gott zieht dir praktisch seine Gerechtigkeit über und spricht über dich aus. Du bist jetzt gerecht. Du bist jetzt in Ordnung. Das ist das Evangelium von Gottes Gerechtigkeit. Was meint Gottes Gerechtigkeit genauer? Gerechtigkeit ist ein, kannst du sagen, ein Leistungsnachweis, der dir die Tür öffnet. Ja, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, dann schicke ich meinen Lebenslauf mit und auf meinem Lebenslauf, da stehen alle meine beruflichen Erfahrungen, die mich, so hoffe ich, ja, für den Job qualifizieren, für den ich mich vorstelle. Ja, also ich reiche die Unterlagen ein und dann sage ich, seht euch das an, nehmt mich, denn ich bin dafür geeignet. In den Religionen und den Kulturen dieser Welt, da glauben wir, dass es irgendwie mit Gott genauso abläuft. Ja, ich reiche meinen moralischen und meinen geistlichen Lebenslauf ein bei Gott und ich sage, Gott, schau dir das an, das sind meine Leistungen. Ja, und dann hoffe ich, dass meine Leistungen moralisch und geistlich, dass sie mich qualifizieren, mit Gott Gemeinschaft haben zu können. Und jetzt sagt Paulus, nee. Weißt du, wenn man sich das genau nimmt, dann ist kein Mensch, kein einziger Mensch wirklich qualifiziert. Keiner hat die richtigen Qualifikationen. Und Paulus kommt aber auch mit seinem Aber. Und er zeigt damit der Welt einen Weg auf, Gemeinschaft mit Gott zu haben, den die Welt vorher noch nicht kannte. Nämlich einen Weg, wo es nicht um deine eigenen Leistungen geht, wo es nicht darum geht, ob du die Gebote richtig befolgst, ob du richtig meditierst, ob du dich richtig vegan ernährst, sondern wo es darum geht, dass Gott selber eine perfekte Gerechtigkeit für dich schafft. Das heißt, Gott schreibt dir deinen Lebenslauf so, dass dein Lebenslauf für die Stelle genau passt. Aber es ist nicht nur so, dass das dann nur auf dem Papier da so steht, weil das wäre ja dann nicht aufrichtig, das wäre ja nicht wahrhaftig. Es steht auf dem Papier, dass du die Qualifikationen hast und du hast die dann gleichzeitig auch. Das heißt, du kannst dann wirklich Geige spielen. Du kannst das. Das ist das, was wir mit Gottes Gerechtigkeit meinen. Diese Gerechtigkeit Gottes wird uns angeboten, dass wir diese Gerechtigkeit haben können, die uns ein für alle Mal vor Gott richtig macht, die uns qualifiziert zur Gemeinschaft mit ihm. Wie bekommen wir diese Gerechtigkeit? Die Verse, die wir gelesen haben, bis Vers 24, zeigen uns vier Wege, wie Gottes Gerechtigkeit zu sündigen Menschen kommt. Erstens, Gottes Gerechtigkeit kommt allein durch Glauben an Jesus Christus. Vers 22. Ja, um Gottes Gerechtigkeit zu empfangen, brauchst du Glauben, aber nicht Glauben an irgendwas, weil Menschen glauben ja an alles Mögliche. Ja, du kannst ja auch Federn an den Arm binden und dann glauben, dass du irgendwie von einem Hochhaus springen kannst und dann bis zur Ostsee fliegen könntest. Ja, das ist auch eine Art von Glaube, aber darum geht es nicht. Sondern entscheidend ist nicht der Glaube an sich, sondern entscheidend ist, worauf sich dieser Glaube richtet. Der Glaube richtet sich an Jesus Christus, auf Jesus Christus, Gottes Sohn. Zweiter Weg, wie Gottes Gerechtigkeit zu dir kommt, durch dein eigenes Tun, nicht durch unser eigenes Tun und Mühen. Ja? Es steht, alle Menschen haben gesündigt, wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben nichts, was wir Gott anbieten könnten, um zu sagen, aber hier, ja, schau doch mal, ich habe ja das und das getan. Es kommt nicht durch unser eigenes Tun, sondern drittens, Gerechtigkeit Gottes ist freies Geschenk, Vers 24. Gnade bedeutet, du bekommst das unverdient, du hast es dir nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Wenn du es dir verdienen könntest, wäre es kein Geschenk. Ja? Wenn der Bernd gestern ein Geburtstagsgeschenk bekommen hat von seiner Familie, dann hat er bestimmt gesagt, ach, das wäre doch nie nötig gewesen. Ja, genau, natürlich, das wäre nicht nötig gewesen. Oder so ein teures Geschenk habe ich überhaupt nicht verdient. Richtig, deshalb ist es ja ein Geschenk. Ja, ein Geschenk bekommt man, man verdient es sich nicht. So, erstens, Gerechtigkeit kommt durch Glaube an Jesus Christus. Zweitens, nicht durch unser eigenes Tun und Mühen. Drittens, kommt Gerechtigkeit Gottes als freies Geschenk. Und viertens, wird noch beschrieben, wie sich genau dieser Glaube ausdrückt. Du brauchst glaube an das Kreuz und die Auferstehung Jesu. 24. Vers 24 steht, wir werden umsonst gerecht, dank seiner Gnade, also als sein Geschenk, durch die Erlösung in Christus Jesus. Im Vers 24 ist steht eine zweite wichtige Vokabel unseres Glaubens. Wir lernen heute drei wichtige Vokabeln. Ja, das erste haben wir schon gelernt, das ist die Gerechtigkeit. Das kommt bei Paulus 30 Mal vor im Römerbrief. Und die zweite Vokabel, die wir jetzt lernen, die Bedeutung dessen, ist Erlösung. Wir nehmen das Wort Erlösung und Erlöser gerne in den Mund. Wir singen auch Lieder wie Mein Erlöser lebt. Ja? Aber begreifen wir wirklich, was es heißt, dass wir einen Erlöser haben? Das Wort Erlösung führt uns zurück in das alttestamentliche Israel, ja, das im Großen und Ganzen eine Agrargesellschaft war, also von Landwirtschaft geprägt. Ja, und in dieser Agrargesellschaft im alten Orient, da gehörte nicht viel dazu, dass man sich in relativ kurzer Zeit bis über beide Ohren verschulden konnte. Ja, einmal eine Missernte. Ja, und wenn man verschuldet war und man konnte seine Schuld nicht zurückzahlen, dann wurde man in die Schuldsklaverei verkauft. Ja, da arbeitete man als Sklave für denjenigen, dem man das Geld schuldig war, so lange, bis man es zurückzahlen konnte. Und oftmals dauerte es das ganze Leben, da wieder rauszukommen. Jetzt für solche Fälle sieht Gottes Gesetz allerdings eine Instanz vor. Und diese Instanz heißt auf Hebräisch Goel. Und Goel heißt übersetzt Löser. Dieser Löser konnte ein Verwandter desjenigen sein, der in Schuldsklaverei war, und er konnte den aus dieser Schuldsklaverei herauskaufen. Ja, er bezahlte also dafür, damit derjenige, der da Schulden abarbeiten musste, dass der wieder als freier Mensch leben konnte. Das ist die Idee von einem Löser, von einem Goel. Wenn du es gibt in der Bibel ein kleines Buch, wo diese Instanz des Lösers eine große Bedeutung hat. Das ist das Buch Ruth. Ja, kannst du gerne mal lesen, hat nur ein paar Kapitel. So, die Bibel sagt jetzt, dass wir so hoch verschuldet sind gegenüber Gott, dass wir Sklaven sind, dass wir Sklaven von Sünde und Schuld und von Tod sind. Aber Paulus sagt, dass wir einen Löser haben. Wir haben einen Goel. Wir haben einen, der uns loskauft aus unserer Sklaverei. Er hat einen Preis bezahlt, damit wir als freie Menschen weiterleben können. Jesus ist dieser Goel. Jesus ist dieser Löser. Der Erlöser. Welchen Preis hat Jesus bezahlt? Er hat mit seinem Tod bezahlt. Das ist der Preis, den du wert bist. Wenn du dich fragst, was ist eigentlich mein Wert als Mensch? Das ist das, was du wert bist. Du bist es wert, dass Gottes Sohn sein Leben für dich gibt, um dir die Freiheit wieder zu erkaufen. So viel kostest du. Wir lesen weiter ab Vers 25. Durch ihn, also Jesus, hat Gott aufgerichtet als Sühnemal, wirksam durch Glauben in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit der Geduld Gottes begangen wurden, ja, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, er selbst ist gerecht, er macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Vers 25, da lernen wir die dritte wichtige Vokabel für heute. Ja, das Wort, steht das Wort Sühne mal. Ja, klingt ein bisschen altbacken, ja, klingt so nach Luther-Übersetzung, 19. Jahrhundert. Und trotzdem ist dieses ich möchte dafür werben, dass du dir dieses Wort merkst. Sühnemal. Was ist das Sühnemal? Gott hat Jesus aufgerichtet als Sühnemal. So. Im Griechischen steht für dieses Wort Sühnemal das Wort Hilasterion. Hilasterion. Hilasterion bezeichnet aber eigentlich ein Möbelstück. Ja, genau übersetzt, Hilasterion kannst du auf Deutsch übersetzen mit Gnadenstuhl. Was ist jetzt der Gnadenstuhl? Du musst vorher eins wissen, zur Zeit von Jesus und zur Zeit von Paulus liest kein Jude eigentlich seine heiligen Schriften mehr in Hebräisch, sondern die Amtssprache und die Sprache der Gelehrten ist Griechisch und nahezu alle Juden lesen ihre heiligen Schriften auf Griechisch. Seit dem 2. Jahrhundert vor Christus gibt es eine griechische Übersetzung der heiligen Schriften der Juden, die sogenannte Septuaginta. Kannst du heute immer noch als Edition kaufen. Und in dieser Septuaginta steht das Wort Hilasterion für einen bestimmten Gegenstand. Und wenn der christgläubige Jude, der seine heiligen Schriften kennt, wenn der dieses Wort Hilasterion hört, dann klingeln ihm die Ohren. Denn was bezeichnet das Wort Hilasterion? Hilasterion bezeichnet den Deckel auf der Bundeslade. Ja? Das Volk Gottes, nachdem es aus Ägypten gezogen ist, hat durch Mose Gebote bekommen. Diese Gebote waren auf Steintafeln gemeißelt und diese Steintafeln hat das Volk Israel in einer Lade, ja, in einer tragbaren Truhe mitgenommen, die sogenannte Bundeslade. Und diese Bundeslade hatte einen Deckel. Und dieser Deckel, der heißt auf Griechisch Hilasterion. Das ist der Gnadenstuhl. In den deutschen Alten Testament-Übersetzungen findest du oft den Begriff Sühnedeckel. Ja? Warum ist der Sühnedeckel so wichtig? Im Alten Bund ging der hohe Priester des Volkes Israel einmal im Jahr zu dieser Bundeslade und besprengte den Deckel, das Hilasterion, mit dem Blut des geopferten Tieres, um so Sühnung für das ganze Volk zu erwirken. Und Gott hat gesagt, wenn ihr das tut, dann ist der Ort, der Sühnedeckel, der Deckel der Bundeslade, ist der Ort, wo ich euch begegne und wo ich euch die Sünden vergebe. Jetzt wird dieses gleiche Wort benutzt für Jesus. Gott hat Jesus als Hilasterion aufgerichtet, als Gnadenstuhl, als Sühnedeckel. Das heißt, fortan, wenn ihr mir begegnen wollt, dann in Jesus. In Jesus gibt es Begegnung mit mir und in Jesus gibt es Vergebung der Sünden. Und noch einmal, weil Paulus es so richtig ist, das ist eine Botschaft, wo er weiß, das muss man in die Köpfe und in die Herzen einhämmern. Ja, er selbst ist gerecht, er macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt. Wenn du Gottes Gerechtigkeit hast, durch Glauben an Jesus Christus und das, was er für dich am Kreuz getan hat, dann schaut Gott nicht mehr auf dich als einen, das ist ein armes Sünderlein, aber nein, wenn Gott auf dich schaut, dann schaut er auf dich als absolut gerecht und auf absolut richtig. Weißt du, er schaut mit dich mit den gleichen Augen auf dich, wie er auf seinen Sohn Jesus schaut. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, was das bedeutet. Er kann sagen, ja, in dieser Welt, da sündige ich aber immer noch. Ja, ist nicht gut. Aber durch Jesus bekommst du Gottes Gerechtigkeit zugesprochen und deine Sünden disqualifizieren dich nicht mehr für eine Begegnung mit Gott, wenn du an Jesus glaubst und das Geschenk von Gottes Gerechtigkeit für dich annimmst. Darum gibt es Ostern, darum gibt es Karfreitag, darum gibt es Ostern. Das ist das, was für dich unterm Strich dabei rauskommt. Wir lesen noch zwei Verse, Vers 27. Wo bleibt da noch das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Im Alten Testament galt jemand als gerecht, wenn er das Gesetz beachtete, also die Gebote Gottes. Aber es hat sich gezeigt, dass kein Mensch letztendlich wirklich hundertprozentig perfekt dazu fähig war. Darum heißt es ja, alle Menschen haben gesündigt. Und darum musste Gott ja einen neuen Weg schaffen, wo es nicht mehr darum ging, irgendwelche Werke zu vollbringen, sondern Glauben zu haben. Aber auch wenn wir das hören, irgendwas richtet sich ja schon da in uns auf. Ja? Wir wollen ja aber auch gerne irgendwie, dass das anerkannt wird, was wir tun. Ja? Und ist vielleicht die Frage bei jemandem, willst du jetzt wirklich sagen, alles das, was ich im Glauben tue, im geistlichen Leben, in Gottesdienst gehen, Bibel lesen, beten, Lobpreis machen, ist es alles total sinnlos? Nein. Es ist nicht sinnlos. Ganz und gar nicht. Aber du musst dir über eins im Klaren sein. Alles das, was du tun könntest, ist immer nur eine Antwort auf das, was Jesus schon für dich getan hat. Jesus hat alles schon für dich getan und du kannst darauf immer nur antworten, indem du dein Leben aus Liebe zu Jesus so einrichtest, dass du mit ihm in Gemeinschaft jetzt schon leben kannst. Und das macht dich demütig. Das macht dich demütig, weil du weißt, letztendlich heißt das, du stehst vor Gott mit leeren Händen. Es gibt nichts, was du ihm anbieten könntest, aber du musst es auch nicht. Stolz und Evangelium sind zwei Dinge, die passen absolut nicht zusammen. Und auch wir Jesus-Leute, wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, daran zu ja, dass das wirklich, es gibt meiner Meinung nach sehr, sehr viele Menschen, ich gehöre vielleicht auch oft dazu, ja, ich muss dazu mir selber predigen, aber es gibt sehr viele Menschen, die sind sehr überzeugt von den Dingen, die sie tun und sind sehr stolz darauf. Denken vielleicht hin und wieder auch ein bisschen zu hoch für sich, von sich. Nichts, was du tust aus Liebe zu Gott, ist unnütz, aber es ist immer nur eine Antwort. Wenn du aber sagst, naja, also jetzt war ich die letzten Sonntage immer brav im Gottesdienst, ja, und jetzt habe ich auch mal Bibel gelesen und ein bisschen gebetet, jetzt müsste ich ja vor Gott eigentlich ein bisschen besser dastehen als vorher oder vielleicht auch ein bisschen besser als jemand anders, da lachen ja die Hühner. Da lachen ja die Hühner. Der letzte Vers ist ein Glaubenssatz, ein Glaubensbekenntnis. Vers 28. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Das war letztendlich der Vers, der Luthers Leben, sein geistliches Leben komplett umgekrempelt hat. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, Luther hat sich Gottes Gerechtigkeit immer so vorgestellt, als wenn Gott seine Gerechtigkeit benutzt, um alle Ungerechtigkeit zu richten. Und er hat sein halbes Leben damit gerungen, mit der Frage, wie bekomme ich denn einen gnädigen Gott? Und das war die Antwort. Wir werden gerecht durch Glauben, unabhängig vom Werken. Das ist die größte Bekehrung, die größte Glaubensreformation ausgelöst, die es jemals gegeben hat. Wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig vom Werken des Gesetzes. Glaube diesen Satz, glaube dieses Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes. Und du brauchst dich nie wieder klein zu fühlen. Du brauchst dich nie wieder selbst zu verdammen. Du brauchst nie wieder in der Furcht zu leben, dass deine Leistungen eventuell nicht ausreichen, um mit Gott, von Gott angenommen zu werden. Du brauchst dich nie wieder bang und furchtsam dir die Frage stellen, nimmt Gott mich an, liebt Gott mich, bin ich gut genug vor Gott? Du brauchst all das nicht mehr tun. Es ist erledigt. Es ist vollbracht. Glaube an Jesus Christus und du bist frei, du bist erlöst. Du bist gerettet davor, dir die Gerechtigkeit vor Gott immer wieder verdienen zu müssen. Es ist erledigt. Jesus hat das vollbracht. Du bist befreit aus Glaube, du bist befreit aus Gnade, du bist befreit durch Jesus Christus. Amen.